Gut, schön laut aufdrehen, damit die Leute an den Radioempfängern draußen, an den Internet-Radioempfängern auch wirklich was hören können. Letztes Mal war es zu leise, habe ich gehört. Das hängt aber mit dem Mischpult zusammen. Das Mischpult muss doll genug aufgedreht sein. Richtig, gut, Pfeffer. Natürlich so, dass es nicht übersteuert, aber na, kann richtig gut laut sein. Und ich versuche auch, laut genug zu reden. So, Hebräer 13, das letzte Kapitel im Hebräerbrief. Ja, wir hatten letzten Sommer angefangen, oder? Den Hebräerbrief zu lesen, oder? Im September oder so? Haben wir ein Jahr lang zugebracht fast mit dem Hebräerbrief. Wir nähern uns dem Ende. Ich könnte jetzt natürlich ganz fix ein Kapitel schnell durchmachen, aber wir haben nur noch, glaube ich, dreimal. Also nehmen wir uns Zeit, das Kapitel in Ruhe durchzugehen. Und dann haben wir es vor der Sommerpause dann schön, einen schönen Abschluss hier mit Hebräer 13. Okay, wir fangen an. Und dieses Kapitel ist so ein typisches Schlusskapitel oder so ein Schlussabschnitt von den Briefen. Da kommen Mahnungen. Am Schluss kommt immer die Mahnung. Erste Mahnung, zweite Mahnung. Dann kommt irgendwie so ein Eintreiber, der einen so richtig... Nein. Die Mahnungen in den Briefen, die Ermahnungen und Ermutigungen sind zumeist ethische Anweisungen oder Handlungsanweisungen. Manchmal sind die ganz praktisch, sehr kurz und knapp gefasst. Wenn du was weiß ich, Römer 12 dir anguckst, da ist so richtig... Und dann kommt der nächste, tschack, 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 und mach das, und mach das, und mach das, und mach das. Und das sind alles so Sachen, wenn du das einzeln durchgehst, denkst du, ja, 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 ja. Das hört sich alles gut an. Oh, ist das viel, oh, ist das schwer, da kannst du gar nicht alles machen. Das ist auch der Hammer. Und dann denkst du, Mann, wenn du dir jetzt nur dieses Kapitel anguckst, diese Mahnung, dann denkst du so, wow, das ist super praktisch, ne? Voll alles super praktisch. Aber wenn du dir das dann so durchliest und das nur liest, dann denkst du so, oh Mann, das ist ja, da bist du ja fast wieder wie im Gesetz drin irgendwie. Ja, das sind ja ein Gebot nach dem anderen. Und das sollst du alles befolgen und irgendwie, Mann, das ist doch krass. Was ist denn jetzt der Unterschied zum Gesetz? Dass die Mahnungen hier nach einem ganzen Brief kommen, das ist der Unterschied. Die Mahnungen kommen sozusagen nicht am Anfang, sondern die kommen nach einem ganz langen Vorlauf. Und es ist wichtig, dass man das nie außer Acht lässt und nie aus dem Blick verliert. Wir leben tatsächlich nicht mehr im Gesetz. Aber dennoch gibt es Gebote, ganz praktische Anweisungen. Und das ist ja, ich sag mal so, viele von uns sind doch auch so drauf, wir möchten es doch auch gerne mal so ganz praktisch haben, oder? Also... so völlig irgendwo in theologischen Höhen immer rumzuschweben, ey, wir wollen doch auch mal was ganz Praktisches, was ich anwenden kann. Irgendwie so. Und das ist es eigentlich, es geht hier um Anwendung. Es geht eigentlich nur darum, dass Gott uns erklären will, okay, all das, was ich euch gegeben habe, an Gnade, an Liebe in Jesus Christus, an Annahme, an Vergebung, all das, wo ich euch befreit habe und wo ihr als Kinder Gottes angenommen seid. Ihr seid jetzt in diesem Stand. Ihr seid geheiligt. Ihr seid meine Kinder, sagt Gott zu uns. Ich habe euch angenommen. Ich habe alles für euch getan. Den Bund habe ich geschlossen mit euch, diesen ewigen Bund. Und der kommt nur von mir. Alles habe ich gemacht und alles mache ich. Wenn wir jetzt im Hebräer nochmal zurückspringen, zum Beispiel in Kapitel 8, na, wird diese lange Verse aus Jeremia 31 am Schluss zitiert, wo dann steht, ich will einen neuen Bund schließen, einen ganz anderen Bund als den ich geschlossen habe im Land Ägypten mit ihnen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich um sie nicht, spricht der Herr. Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich im Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das ist hier der neue Bund, den Gott uns anbietet hier im Hebräerbrief. In Jesus Christus sind wir in diesen neuen Bund hineingenommen. Und Gott will das in uns tun. Diese Erneuerung, dieses Leben und Wandeln als seine Kinder, Leben und Wandeln in seinen Wegen, seine Gebote zu halten. Er will es uns auf unsere Herzen schreiben. Und das tut er auch. Das tut er. Wenn du wirklich dich in Jesus vertiefst, dann bewegt dich seine Liebe, dann lässt dich das nicht kalt. Dann bist du berührt von seinem Wesen. Sein Wesen ist die Liebe. Aber, Geschwister, ist es eben so, dass wir auch unser Fleisch haben und dass dieses Fleisch aufbegehrt, dass dieses Fleisch sich breit machen will. Das ist unser Eigenwille, der sich immer noch durchsetzen will und der, ja, der auch gerne das, was Gott sagt, missversteht. Wenn Gott sagt, das einzige Gebot ist eigentlich, dass du lieben sollst, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dann hat unser Fleisch nichts Besseres zu tun, als zu sagen, okay, ja, aber da steht ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss mich also zuerst mal selber lieben. Oder die Missverständnisse passieren so, Liebe, ja, Liebe heißt ja, dass ich gute Gefühle habe. Also Gott will, dass ich gute Gefühle habe gegenüber ihm und gegenüber meinem Nächsten. Und wenn ich sie nicht habe, dann muss ich irgendwas verändern. Dann muss ich irgendwie, was weiß ich, die Beziehung beenden, dann muss ich irgendwie die Gemeinde wechseln, dann muss ich irgendwie, keine Ahnung. Aber das ist natürlich nicht damit gemeint. Liebe ist, ja, was ist Liebe? Und das sind diese Ermahnungen. Das macht uns deutlich, was heißt es denn, Gott zu lieben? Was heißt es denn, seinen Nächsten zu lieben? Und das sind dann wieder vielfach die Gebote, die gar nicht so neu sind, sondern die alten Gebote. Das ist gar nicht so anders, als wie wir es am Sinai gehört haben. Und dennoch ist es neu ausgelegt für unsere Situation als neutestamentliche Gemeinde. Und es ist eben nicht ein, du sollst, und wenn du tust, dann nehme ich dich an als mein Kind, sondern du bist mein Kind. Ich liebe dich. Ich habe dir all deine Sünde vergeben. Und ich werde dir auch immer wieder deine Sünde vergeben. Du kannst immer wieder kommen, wenn du versagt hast. Und dich reinigen lassen. Aber dies sind die Wege, die ich gehe, die ich gegangen bin in dieser Welt, sagt Jesus. Und das sind diese Wege, die ich dir vorangegangen bin, damit du mit mir gehst, damit du mir hinterher dackelst, damit du in der Liebe wandelst und in der Liebe lebst. Und dann wird er eben hier ganz praktisch. Er sagt nicht, mir reicht es, wenn du einfach nur an mich glaubst und dann wird alles schon von selbst entstehen. Nein, er gibt uns ganz praktische Anweisungen, weil er weiß, wie wir ticken. Weil er weiß, dass wir eben auf dieser rein spirituellen Ebene das nicht packen. Sondern wir brauchen auch ganz klare, praktische Handlungsanweisungen. Weil wir so deppert sind. Okay, deswegen geht es auch hier im Hebräerbrief rein in ganz praktische Mahnungen. Und das Erste, was er hier reinbringt, ist, die Bruderliebe bleibe. Die Liebe zu den Geschwistern. Das ist nichts Neues, denn er hat ja schon vorher auch immer wieder Mahnungen, Ermahnungen in den Brief eingestreut, wie zum Beispiel in Kapitel 10, wo er sagt, in Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und noch viele andere Ermahnungen, die schon gekommen sind. Das heißt also, es ist hier nicht was ganz Neues, sondern das ist überall zu finden. Die Bruderliebe bleibe. Die Bruderliebe. Was ist damit gemeint? Das ist das Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Und das lass uns doch mal aufschlagen. Johannes 13, 34. Ich werde jetzt hier immer Bezüge zu den Evangelien herstellen, damit ihr seht, dass es nicht jetzt irgendwas ist, was hier einfach nur in dem Brief drin steht, sondern das sind alles grundlegende Dinge, die Jesus auch seine Jünger gelehrt hat, die Jesus dich heute lehrt. Ja, du wünschst dir doch das manchmal, dass Jesus direkt vor dir steht und sagt, Junge, so und so. Ja? Da denkst du so manchmal, oh Mann, ich bete so und manchmal kommt mir Jesus so weit weg vor. Aber er sagt hier Dinge ganz klar und deutlich zu dir, zu mir heute Abend auch. Die stehen hier drin. Nimm sie einfach so an. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ganz simples Prinzip. Jesus hat uns geliebt. Okay, da stimmt ihr ja alle zu. Ja? Jesus hat uns geliebt. Worin hat er uns oder wie hat er uns geliebt? Er hat sich auf unsere Ebene begeben. Er ist so geworden wie du, wie ich. Er hat sich uns genähert. Er ist in unseren Schmutz und Schlamm hineingekrochen und hat sich klein gemacht. Er hat nicht seine Position beibehalten, sondern er hat sich erniedrigt, er hat sich gedemütigt, er ist klein geworden. Er hat nicht überall herausposaunt, so ich bin hier der Sohn Gottes, jetzt betet mich mal alle bitte schön an, sondern er ist dir auf deiner Ebene begegnet. Er begegnet uns auf unserer Ebene und sagt hier, hey, immer Gemeinschaft mit dir haben. Er ist ohne Forderung gekommen. Er ist erstmal nur gekommen und hat geguckt, hey, wie geht's dir? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Was möchtest du, was ich für dich tue? Hat er die Leute gefragt, ne? Wenn die irgendwie angekommen sind, geschrien haben, hey, hilf uns. Was willst du, was ich für dich tun soll? Was kann ich für dich tun? Dafür bin ich da, um was für dich zu tun. Er ist losgezogen und hat Leute gesucht, die sich irgendwo versteckt haben. Er sagt, hier, komm, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ich muss zu dir heute kommen. Er hat dich geliebt, er hat mich geliebt, er hat uns alle geliebt. Jesus hat uns geliebt, indem er, was hat er noch gemacht? Er hat auf sich genommen, er hat Schuld auf sich genommen, er hat Krankheit auf sich genommen, Leiden auf sich genommen, er hat Beschimpfung ertragen, Erniedrigung auf schlimmste Weise hat er ertragen, für dich und für mich. Er hat sich vor dich gestellt, vor dich und vor mich, na, damit wir das nicht abbekommen. Liebe, in vielfältiger Weise kannst du das sehen. Geheilt hat er, aufgerichtet, ermutigt, von Sünde befreit, von dämonischer Macht befreit, von Bindungen. Er hat uns gelehrt, er hat uns den Vater offenbart, er hat uns erklärt und gezeigt, wer und wie Gott ist. Er hat uns in die Beziehung zu Gott hineingeführt. Er hat sich hingegeben, hat sein Leben gelassen am Kreuz, damit wir in diese kostbare, ewige Beziehung mit Gott eintreten können. Das ist alles seine Liebe, das hat er alles getan. Er hat uns geliebt. Das ist das. Jesus sagt, ich habe euch geliebt und ich gebe euch ein Gebot. Ich sage, Jungs, Mädels, tut was. Was sollt ihr tun? Ihr sollt einander lieben. Was heißt das, einander lieben? Und warum sollten wir lieben? Weil das doch ganz normal ist. Ich bin euer Lehrer, euer Rabbi. Ihr seid meine Jünger, meine Schüler. der Rabbi lehrt, was weiß ich, der Biologielehrer lehrt Biologie. Ja? Er weiß ganz viel über Biologie Bescheid und dann lehrt er das seine Schüler. Und hinterher, nachdem sie so ihre Klasse durchlaufen haben, stehen sie dann da und können sagen, okay, das, was mein Lehrer weiß, das weiß ich jetzt auch. Ich weiß auch Bescheid in Biologie. So sollte es optimalerweise sein. Wenn ich ein super Sportler bin, na, und oft ist es so, dass es gibt manchmal auch Trainer, die selber in ihrer Karriere nicht so besonders gute Sportler waren, aber viele von den guten Trainern sind selber gute Sportler gewesen. Und ich bringe dem Schüler sozusagen das bei, was ich als Sportler gelernt habe und gebe ihm das weiter, bis er am Ende so gut ist und vielleicht sogar noch besser ist als ich. Das ist auch bei Musikern so gewesen. Früher war die frühere Musikgeschichte ist eigentlich eine Geschichte des Vor- und Nachmachens gewesen, als es noch keine Noten gab oder in Musikkulturen, wo es heute auch keine Noten gibt. Da ist der Guru in Indien, na, der Sitar-Spieler, na, der Guru, der zeigt seinem Schüler, wie das geht. Na. Der zeigt ihm alle Kniffe und Tricks und so weiter und der lernt das und spielt dann selber die Sitar auf wunderbare Weise. Okay, also, wenn du jetzt einen Schüler hier siehst von diesem Meister so und so und der spielt dann auf seiner Sitar, dann weißt du, okay, manche Leute hören das vielleicht sogar, die würden sagen, ne, Kenner würden sagen, das ist genau der Schüler von XY, weil der spielt genau so. Ne? Das merkt man gleich, dass der aus der Schule kommt, der Musiker. So, hat genauso dieselben Kniffe drauf und so, die entsprechenden Läufe oder was weiß ich, ne? Die bestimmte Bogenführung und hören das so ganz genau raus. Ne? Und Jesus sagt, das ist doch ganz normal. Wenn ich euer Lehrer bin und ihr meine Schüler, dann sollt ihr einfach das lernen, was ich euch zu geben habe. Und wisst ihr, das ist nicht irgendwie eine Theologie. Das ist nicht irgendein Wissen. Das ist nicht irgendeine Fähigkeit. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Das kannst du nirgendwo auf irgendeiner Schule lernen. Gibt es keine Schule, soweit ich weiß. Keine Liebesschule. Also jedenfalls nicht, wie Jesus das meint. Seine Schule ist eine Schule der Liebe. Und er sagt, das Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Weil letztendlich ist es das, worum es was mein Leben ausgemacht hat, wofür ich da bin, wofür ich gekommen bin, wofür ich gelebt habe, um euch zu lieben. Und ihr als meine Schüler, ihr solltet auch lieben. Ihr solltet das von mir gelernt haben, was mich ausmacht, was meine Profession ist. Jesu Profession ist nicht, super Heiler zu sein. Gab auch andere Heiler zu Jesu Zeiten. Gibt auch heute andere Heiler. Seine Profession war nicht, Dämonen auszutreiben. Auch andere haben Dämonen ausgetrieben zu seiner Zeit. Seine Profession war nicht, zu lehren. Auch andere haben gelehrt. Seine Profession war die Liebe. Natürlich hat er mit Vollmacht gelehrt, wie kein anderer sonst. Natürlich hat er mit einer Vollmacht Dämonen ausgetrieben, wie keiner sonst. Natürlich hat er geheilt in einem Maße und auf eine Art und Weise, wie sonst keiner. Aber dennoch, das ist nicht seine Profession. Seine Profession ist die Liebe. Und das ist so wichtig für uns zu wissen. Bei uns gerät das so schnell aus dem Fokus. Worum geht es eigentlich? Es geht um die Liebe. Und das zeigt sich, worin zeigt sich die Liebe? Er sagt hier, liebt einander. Ihr Jünger, damit müsst ihr anfangen. Ihr könnt nicht irgendwie eine Schule aufmachen für Liebe, wenn ihr das nicht hinkriegt, als Schüler untereinander euch zu lieben. Wenn ihr nicht als meine Schüler diese Liebe auslebt miteinander, wie wollt ihr dann noch eine Schule gründen, wo noch andere dazukommen, um die dann zu lehren, wie man liebt? Völlig bekloppt. Geht gar nicht. Du musst erst in der Liebe leben, damit du dann auch Liebe lehren kannst, weitergeben kannst. andere dahin führen kannst, zu lieben. Also sollt ihr euch einander lieben. Das ist das neue Gebot. Liebt einander. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Erkennungsmerkmal. Dann wird jeder sagen, das ist einer von den Jesus-Schülern. Der liebt. Und er liebt so, wie Jesus geliebt hat. Und er sagt hier, so wie ich euch geliebt habt, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habt. Wie ist diese Liebe? Selbstlos, hingegeben, demütig, sanftmütig, treu, voller Friede, voller Freude. Das Wesen Jesu, wir sehen das in Galater 5, Vers 22. Und da wird von der Frucht des Geistes gesprochen. Die Frucht des Geistes. Aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn diese Frucht in deinem Leben gewachsen ist, dann sieht jeder von außen, das ist ein Schüler von Jesus. Das ist ein Jünger von Jesus. Habe ich gleich erkannt. Und das erkennen die Leute auch. Wenn die hier reinkommen, die merken das. Gott sei Dank. Können wir wirklich nur Jesus für danken, dass tatsächlich Leute hier in die Gemeinde reinkommen und tatsächlich etwas davon sehen. Weil wir sehen auch oft unser Versagen da drin. Wir sehen auch oft, dass echt uns noch so viel fehlt. Und dass es nicht überall so toll aussieht. Aber es ist doch auch Frucht da. Und diese Frucht entsteht dadurch, dass, was sagt Jesus in Kapitel 15 vom Johannes-Evangelium? Da waren wir gerade. Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ihr merkt, diese Gebote haben eine Bedeutung. Wenn ich darin bleibe, dann hält mich das auch. Dann macht mich das stark. Das erfüllt mich. Wenn ich raustrete aus den Geboten Jesu, dann verlasse ich die Liebe, dann grabe ich mir selber den Strom ab. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt mich nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Was ist das, diese Frucht? Das ist die Frucht des Geistes. Dass dieses Wesen Jesu in euch wächst und bleibt. Denn das ist das, was bleibt. Wenn im 1. Korinther Paulus davon spricht, wenn auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut wird, in eurem Leben, was aufgebaut wird, und dann wird es im Feuer geprüft und nur das, was kostbar ist, bleibt bestehen, das andere wird weggebrannt, dann ist es genau das hier. Was bleibt? Das Wesen Jesu, die Liebe, die bleibt. Das ist das, was bleibt. Und es wächst, wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir in seinen Geboten auch bleiben. Okay. Die Bruderliebe, bleibe. Nicht aufhören. Treue ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Liebe. Treue im Miteinander stehen. die Brüder miteinander zu gehen, nicht loszulassen, nicht den anderen einfach in die Irre laufen lassen, sondern ermahnen, ermutigen, anfeuern, zurechtweisen, schütteln und rütteln vielleicht sogar. Weil das gehört zur Bruderliebe dazu. Festhalten, treu sein. Vielleicht aber auch für eine Zeit lang loslassen. Kann auch sein. Beten. Fürbitte. In der Fürbitte treu sein. In der Achtung, im Respekt, in der Unterordnung. Ordnet euch einander unter. Die eigenen Interessen unterzuordnen, unter dem anderen. Ja, das ist mir unbequem. Ja, das ist nervig. Nein, das ist anstrengend, mich mit ihm zu befassen, mich mit ihr zu befassen, mich mit ihr zu treffen, mich zu verabreden, mir Zeit zu nehmen. Das ist, kostet so viel Kraft. Nein, aber um der Liebe willen tue ich das, um Jesus nachzufolgen, um Jesus jünger zu sein, weil er hat es ja auch für mich getan. Die Bruderliebe bleibe. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Das sind zwei Worte hier, die Bruderliebe und die Gastfreundschaft. Das eine ist Philadelphia, lecker Käse, und das andere Philoxenia. Philadelphia, das ist die Liebe zu den Brüdern. Philoxenia ist die Liebe zu den Fremden. Passt gut zusammen. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Also, nur in eurem inneren Zirkel rumzukreisen, das ist auch nicht das, was Jesus meint. Sondern auch nach außen gerichtet. Auch mit einer offenen Tür für Leute, die reinkommen. Bitte nicht einen eigenen Klüngel, nicht ein Kloster bilden. Das ist nicht das, was Jesus will. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Das hat auch Jesus gesagt, Matthäus 25, 35, könnt ihr das nachlesen. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Wirklich zu sagen, okay, das ist nicht nur gesagt zu Ältesten, Leuten, die Ältesten werden wollen. Ja, denen ist auch gesagt, jemand, der Ältester ist, werden will, der soll gastfreundlich sein. Und da muss ich sagen, das ist zum Beispiel eins, wo ich bei Dirk und Matze 100% sagen kann, das sind zwei unglaublich gastfreundliche Männer, beziehungsweise auch ihre Frauen. Die nehmen gerne Gäste auf, lassen die bei sich wohnen, über längere Zeiten auch. Die haben wirklich ein Herz dafür. Aber das sollten wir alle sein. Das gilt für alle Christen. Für jeden von uns, gastfreundlich zu sein, eine offene Tür zu haben, ein offenes Haus, eine offene Wohnung. Da sind Leute gerne willkommen. Leute, die ich kenne, aber auch Leute, die ich noch nicht kenne, sollen doch gerne bei mir sein, sollen doch gerne, ich will sie kennenlernen. Ich habe diese Sehnsucht wie Jesus, Menschen zu begegnen und sie zu lieben, ihnen zu dienen, ihnen Gutes zu tun. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ja, wir haben auch gerade so einen Engel hier gerade bei uns zu Hause. Das hast du noch gar nicht verstanden. We have an angel in our home now. No. Aber das ist die Geschichte von Abraham natürlich. Ne? Die Geschichte, dass er die vorbeikommenden Leute einfach in sein Haus aufnimmt und sie bedient von oben bis unten. Sich vor ihnen niederbeugt und sie umsorgt und ihnen alles Gute zukommen lässt. Und und im Endeffekt stellt sich heraus, der Herr hat ihn besucht mit seinen Engeln. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Jesus selber sagt, ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Jesus selber geht als Fremder da draußen umher. Und wenn du ihn einlädst, wenn du ihn in dein Herz lässt, dann nimmst du ihn auf. Also, diesen Blick auf Menschen zu haben, das ist so irre.
Das ist so was Krasses, ne? Was mir so schwer fällt. Wenn ich die Leute da draußen sehe oder irgendwelchen Leuten begegne, dann habe ich erstmal so diesen innerlich distanzierten, dann denke ich so, ja, mal gucken, was bist du so für einer, mal so langsam rantasten, so, ne? Oder wenn man irgendwie, ne, dann weiß man nicht so recht, was soll man sagen und dann unheimlich, weiß ich nicht, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin manchmal auch ganz schön schüchtern auch. Ja, einfach in der Begegnung mit einem Fremden, ich weiß das nicht, wie es dir geht damit. Es gibt, glaube ich, wenige, die da so völlig easy und locker und tschick. Das ist ja ganz natürlich. Das hat man so in sich, ne? Man weiß nicht, wie ist der andere so drauf und was hat der, bringt der alles so mit. Und da sind diese Aussagen total krass, ne? Die uns sagen, hey, guck dir den Fremden an und denk nicht darüber nach, was alles Schlimmes oder Komisches oder Merkwürdiges oder Abstoßendes in ihm ist, sondern sieh ihn an und sieh Jesus da drin, in diesem Menschen. Stell dir vor, du hast Jesus vor dir und behandle ihn so, als ob du Jesus vor dir hättest. Krasse Aussage. Da können wir noch viel lernen in dem Bereich. Okay, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden als solche, die auch selbst im Leib sind. Gedenkt der Gefangenen, das ist natürlich auch ein Thema im Hebräerbrief, es geht um Verfolgung und auch Leute, die wirklich um ihres Glaubens willen gefangen sind. Oder aber auch Leute, die so ins Gefängnis gekommen sind, weil sie Übeltäter sind, weil sie sich bekehrt haben im Knast. Paulus war so ein Typ, ne? Der ist in den Knast gewandert und hat jede Möglichkeit immer genutzt, um Menschen zu Jesus zu führen. Im Knast hat er das gerne gemacht. Ne? Gibt es diesen Philemon-Brief, wo er einen gewissen Onesimus zum Herrn geführt hat, im Knast, einen entlaufenen Sklaven. Ne? Und als er dann freigekommen ist, ist er dann zurückgekehrt zu seinem Herrn und Paulus hat den Herrn, den er kannte, den Philemon, hat er ermutigt, den wieder aufzunehmen, weil er sich eben bekehrt hat. Ja, die Gefangenen. Wir haben auch einen Bruder jetzt im Gefängnis, den wir besuchen, relativ regelmäßig, den Marcel. Und ja, der macht schwere Zeiten durch da im Knast. Das ist nicht einfach. Und er ist auch noch ganz jung im Glauben und noch sehr hin und her geworfen und unter solchen heftigen Bedrängnis, Bedrückung irgendwie. Es ist wichtig für ihn zu beten und ihn zu besuchen. Und wir waren gestern da und Mann, der musste erstmal sich auskotzen eine halbe Stunde. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde mehr Zeit gehabt und am Ende war er richtig so ein Stück weit aufgebaut und ermutigt. Ne? Aber der hat sonst nicht viel, ne? Irgendwo Auferbauung, Ermutigung da mittendrin. Wir sollen an die Gefangenen denken, als Mitgefangene. Derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Wir denken an unseren Bruder Said im Iran. Er ist Mitte Mai außer Isolationshaft entlassen worden und ist aber immer noch im Knast da, natürlich, ne, ist immer noch gefangen. Aber er konnte auch Besuch empfangen oder ja, hatte auch Besuch von der Familie. Und er hat gesagt, diese Zeit, wo es eigentlich heftig ist, ne, wir haben darüber erzählt ja auch, dass es eigentlich total heftig ist, was da abgeht. Er sagt im Nachhinein, dass Gott ihm unheimlich nahe gewesen ist in dieser Zeit. Und er ist gestärkt da rausgegangen. Und die Mitgefangenen haben gesagt, der hat geleuchtet. Und konnten sich das nicht erklären. Und seine Frau sagt eben, sie bedanken sich sehr. Sie sagen, das ist zurückzuführen einfach auf das Gebet der vielen, vielen Geschwister auf der ganzen Erde, die für ihn da beten und ihn da durchgetragen haben. Das wirkt, Geschwister, wenn wir unsere Geschwister da durchtragen, die im Gefängnis sind. Wenn ihr irgendwie Zugang habt zu Open Doors irgendwie oder zu anderen Missionswerken, die gefangene Geschwister mit unterstützen, holt euch die Infos und betet einfach. Das ist einfach ein großer Segen, wir sollen das tun. Das gebietet dir Jesus. Er hat es auch gesagt. In demselben Gleichnis sagt er, ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht.
Jetzt geht es weiter. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Auch das ist Bruderliebe. Das ist Liebe zwischen, die Liebe zwischen Mann und Frau in der Gemeinde. Da geht es auch darum, dass ein Bruder und eine Schwester eins geworden sind und einander lieben sollen, wie Jesus uns geliebt hat. Und gerade in der Ehe sollte es doch ganz einfach sein, weil das ist doch ein Mann und eine Frau, die sich natürlicherweise doch lieben und vielleicht sich mal verliebt haben und dann geheiratet haben. Und dann müsste es doch besonders einfach sein. Ja, wenn man zwei, was weiß ich, Brüder in der Gemeinde hat, die sind total unterschiedlich und der eine mag den anderen nicht. Und wenn man dann aufgefordert wird, einander zu lieben, oha, das ist dann schon schwer. Aber seine eigene Frau ist doch eigentlich kein Problem. Sollte man denken. Ist aber schwer. Ist schwierig. Kann sehr schwierig sein. Denn je näher man sich kommt, desto mehr lernt man auch die Schwächen des anderen kennen. Desto mehr lernt man kennen, wie der andere tickt und ja, sieht einfach all die dunklen Flecken. Und auch gerade die Seiten an dem anderen, wo er sich auch nicht verändert. Das ist ja auch das Schlimme. Nicht nur ich sehe die Fehler des anderen, sondern der sieht ja auch meine Fehler, die ich vorher noch nie gesehen habe auch. Das heißt, ich werde in der Ehe oder auch wenn ich in die Bruderschaft eintrete, der Gemeinde und wirklich sie lebe, in enger Gemeinschaft, dann werde ich ständig mit eigenen Fehlern konfrontiert. Das macht es so schwierig. Und ich muss eigentlich von Anfang an die Bereitschaft haben, wenn ich in die Gemeinde hineingehe und das, wenn ich mich bekehrt habe, dann ist das eigentlich die Grundlage, weil wenn ich mich bekehre, dann ist mir klar, ich bin ein Sünder. Ich habe Fehler. Ich habe versagt, auf vielfältige Weise. Ich brauche Veränderung. Und deswegen gehe ich in die Gemeinde, weil ich Veränderung brauche. Und da sind ganz viele andere, die das auch brauchen. Die brauchen auch alle Veränderung, so wie ich. Aber Geschwister, das ist oft so, dass ich ganz schnell irgendwie in diesen Zustand komme, wo ich denke, ja, ich habe mich ja bekehrt und jetzt ist alles in Ordnung. Und eigentlich gar keinen Bock dann irgendwann mehr habe auf diesen Schleifprozess, auf diese immer wieder damit konfrontiert werden, dass ich ja Veränderung brauche, Erneuerung. Und das ist eben auch in der Ehe so. Wenn ich eine Ehe schließe, dann muss mir klar sein, ich begebe mich in einen lebenslangen Schleifprozess hinein. Habe ich da ein Ja zu? Will ich das wirklich? Oder will ich lieber Single bleiben? Single zu sein ist eine leidvolle Erfahrung für viele. Wenn ihr die Singles in der Gemeinde fragt, über Jahre, Jahrzehnte hinweg, im Moment magst du dich vielleicht gut fühlen als Single, aber in 20 Jahren, nach 20 Jahren Single-Dasein, irgendwann ist schwer. Aber andererseits, Single zu sein, hat auch seine Vorteile. Wie gesagt, man muss nicht ständig irgendwie sich an einem anderen abarbeiten, sondern man kann sich gehen lassen, so wie man ist. Man kann so sein Leben führen, wie man will. Und keiner tritt einem ständig auf die Füße. Bruder, lieber Bruder, liebe Schwester, der du das jetzt auch gerade denkst, bitteschön, du hast auf jeden Fall jemanden, mit dem du zusammenlebst. Du musst mal sein Buch aufschlagen und mal lesen, was er so dazu sagt. Ne? Okay, gut. Die Ehe sei ehrbar. Hier steht, das Wort, was hier mit ehrbar übersetzt ist, bedeutet auch kostbar oder edel. Die Ehe ist was Edles, was Kostbares, was Besonderes, was wirklich, was du kostbar behandeln sollst. Jesus hat das auch gesagt. Die Ehe ist was Kostbares, weil Gott hier das gemacht hat. Gott hat die Ehe gemacht. Gott hat Mann und Frau genommen und sie zusammengefügt. Was Gott zusammengefügt, wie so ein kostbares Kunstwerk hat er das zusammengefügt. Ja, was weiß ich, wie so ein schönes,
schöne Statue, wie so ein schönes, ja, irgendwie so zwei Liebende, die so eng umschlungen, na, wie eine Figur dann dastehen, hat er so zusammengebildet, na, aus Ton oder so. Oder vielleicht aus noch kostbarerem Material, wie aus Kristall. Und ja, wenn du nicht aufpasst und da irgendwie gegenbollerst, rums, fliegt es auf den Fußboden, ist kaputt. Kann ganz schnell gehen. Eine Ehe kann ganz schnell kaputt gemacht werden. Aber hier geht es nicht nur um die einzelne Ehe, die schnell kaputt gemacht werden kann, sondern die Ehe an sich kann schlecht gemacht werden, kann wertlos gemacht werden. Und das haben wir leider, diesen Zustand in unserer Gesellschaft. Und der Zustand unserer Gesellschaft sickert hinein in die Gemeinden. Die Ehe ist auch in der Gemeinde nicht mehr das wert. Hat nicht mehr diesen Wert. Nämlich von Gott gegeben zu sein, von Gott geschaffen zu sein. Etwas Heiliges, was Gott geschaffen hat. Und das Ehebett sei unbefleckt. Da steht eigentlich nur, das Bett sei unbefleckt. Es geht um Sexualität. Und wir haben jetzt keine Zeit, das im Einzelnen durchzulesen. Aber ihr könnt es bei Jesus nachlesen, Matthäus 5, Vers 28, dass Jesus ganz klar mit Ehebruch nichts am Hut hatte, dass er gesagt hat, die Ehe und nichts als die Ehe, dass er gesagt hat, selbst wenn du in deinen Gedanken dabei bist, bist du schon ein Übertreter und ein Ehebrecher. Und hier im Brief steht so eine harte Aussage wie, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ich fand interessant, auch bei Jakobus zu lesen, dass Jakobus sagt, der du sagst, okay, ich will die 10 Gebote halten, da steht ja, du sollst nicht töten. Wenn du aber nicht tötest, aber ein Ehebrecher bist, dann bist du genauso ein Gesetzesübertreter. Das heutzutage zu sagen, das kann man gar nicht. Na, weil Mord ist ja, na, du musst nur rausgehen auf die Straße, jeder wird dir sagen, Mord, ja, das ist ganz klar, no go. Aber Ehebruch, naja, muss man nicht so eng sehen. Für Jesus ist das ganz klar. Das bleibt. Das gehört mit in die Liebe. Denn die Liebe gibt einen verlässlichen Rahmen. Das Bett, das ist genauso, dieses Wort kommt auch vor in dem Gleichnis, wo der Freund an die Tür klopft und sagt, hier, ich habe Besuch gekriegt, ich brauche noch ein Brot, mitten in der Nacht. Und der Freund im Hause ruft raus, ich liege hier schon in meinem Bett, sei mal leise, ich kann jetzt nicht aufstehen, meine Kinder liegen auch hier. Das war sozusagen das große Familie, es gab gar kein Einzelbetten, irgendwie, es gab nur ein großes Bett, wo die ganze Familie drin geschlafen hat, die Kinder auch. Das ist wichtig. Das Ehebett ist nicht nur das Bett von Mann und Frau, sondern es sind immer auch die Kinder mit dabei. Und das macht es so brutal. Ehebruch und Zerstörung der Ehe, beflecktes Ehebett, befleckt die ganze Familie, zerstört die Kinder. Das ist so brutal. Das ist so ein großes Elend, Geschwister. Und es spielt sich in allen Gemeinden auch ab, auch in unserer Gemeinde. Es ist das größte Elend, was, glaube ich, Menschen erleben können. Ein Zerbruch der Ehe, Zerbruch der Familie. Und Geschwister, deswegen sollten wir alle, die wir hier sitzen, daran arbeiten, dass die Ehe kostbar ist in unseren Augen. Unsere persönliche Ehe, aber die Ehen, alle Ehen in dieser Gemeinde, alle Ehen überhaupt, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus, dass das Ehebett unbefleckt, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir nicht zulassen, dass dieser ganze Gedankenwelt, die dir sagt, also in der Sexualität geht es nur darum, dass deine Begierde gestillt wird. Diese Irrlehren, die überall auf uns einprasseln. Wenn ihr zum Thema Sexualität was lesen wollt, bitte lest 1. Korinther 5, 6 und 7. Intensiv, studiert das intensiv durch. Wenn ihr euch wirklich informieren wollt, was Gottes Wille im Bereich Sexualität ist, dann lest euch das intensiv und langsam und wirklich betend durch. Das ist eindeutig. Sexualität ist etwas Kostbares, was in die Ehe gehört, in den verlässlichen, wunderbaren, schönen Rahmen der Ehe, den Gott gegeben hat. Und nicht irgendwo anders hin. Denn alles andere führt dazu, zu einem Zustand, wo die Liebe eben dann nicht tragfähig ist, weil sie ohne Treue ist. Wenn du Liebe haben willst ohne Treue, dann rauschst du an der wahren Liebe vorbei. Liebe ist nur im Rahmen, gehört zusammen mit der Treue. Wenn von der Frucht des Geistes die Rede ist, dann ist von Liebe, von Treue die Rede. Ohne Treue hast du keinen Rahmen für eine Liebe, wie sie Gott gedacht hat. Und das ist das. Eheversprechen ist das Treueversprechen. Das Liebesversprechen in der Treue bis zum Tod. Und daran halten wir fest, daran halte ich fest, daran halten wir als Gemeinde fest, daran müssen wir festhalten, weil es das Wort Gottes ist, weil es der Wille Gottes ist. Und wir müssen einander ermutigen dazu. Wirklich, das ist so ein Elend, was im Moment teilweise abgeht. Lasst uns einander ermutigen und dranbleiben an diesem Punkt. Dass wir selber das nicht zulassen in unserem Leben. Schon die Gedanken, Jesus hat gesagt, schon der Gedanke. Richte den Gedanken schon. Lass den Gedanken nicht in dir aufsteigen und wachsen, sondern kill ihn. Ja, der Luther hat so einen schönen Satz gesagt, wir können nicht verhindern, dass irgendwie die Krähen über unserem Baum kreisen und vielleicht sogar auf dem Ast landen, aber wir können sie daran hindern, dass sie Nester bauen. Verjagen. Ja? Der Teufel versucht uns, Gedanken einzugeben, eine Begierde wachzurufen in uns. Unsere Sache ist es, diesem keinen Raum zu geben, dem Fleisch wirklich eine Absage zu erteilen und es zu kreuzigen. Schon im Ansatz keinen Raum zu geben, weil schon im Ansatz, wenn ich im Ansatz nachgebe, bin ich schon in der Sünde drin, sagt Jesus. Nicht erst, wenn ich tätig werde. Und lasst uns daran auch einander ermutigen. Lasst uns offen sein. Lasst uns echt Bruderliebe üben, indem wir zusammenkommen, einander die Sünden bekennen. Das ist so wichtig. Du musst nicht jedem alles Mögliche erzählen. Aber wenn du einen Bruder, eine Schwester hast, der du gut vertraust, versuch wirklich eine offene Beziehung zu haben, damit dein Herz wirklich im Licht steht. Das hilft dir. Wir können einander helfen in der Anfechtung, die der Teufel ständig reinbringt. Und in diesem Bereich ist der Teufel extrem aktiv in dieser Zeit in unserer Gesellschaft, was die Ehe angeht. Lass uns da zusammenstehen, dass die Ehe etwas Kostbares ist. Unsere Ehe und die Ehen an sich, dass die etwas Kostbares sind. Dass wir das hochhalten. Dass wir es nicht entwerten lassen. Weil es Gott kostbar ist. Schon von Anfang an ist es kostbar. Er hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Das war sein Plan am Anfang. Er hat ihn als Mann und Frau geschaffen. Das Erste, was er getan hat mit diesen Menschen, ist, dass er sie zusammengeführt hat und eine Ehe geschlossen hat. Das ist das Erste, was er getan hat. Das war ihm das Wichtigste, weil die Ehe als Spiegel der Liebe zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Gemeinschaft, ja, sie sind das Ebenbild des lebendigen Gottes, nicht der Mann ist das Ebenbild des lebendigen Gottes, nicht die Frau ist das Ebenbild des lebendigen Gottes, nicht die Menschheit ist das Ebenbild des lebendigen Gottes, sondern der Mensch, männlich und weiblich, als eine Einheit, ist Ebenbild des lebendigen Gottes. Das ist jetzt nicht zu verstehen für die Singles, dass sie nicht das Ebenbild des lebendigen Gottes. Aber das ist der ursprüngliche Plan Gottes. Versteht mich richtig. Gott hat manchen Gaben auch gegeben oder manche müssen leiden unter, ja, das gehören ja mal zwei dazu. Ist doch klar. Na, aber letztendlich sind eigentlich Mann und Frau berufen, gemeinsam als eine Einheit das Bild des lebendigen Gottes zu sein. Im Neuen Testament soll die Ehe die Beziehung Christus zur Gemeinde widerspiegeln, repräsentieren. Sodass man eine Ehe anschaut und sagt, die lieben sich. Das sind Jünger Jesu. Ja, das, so können wir auch in unseren Ehen Zeugnis für Jesus in dieser Welt sein. Ohne dass wir groß evangelisieren, ohne dass wir groß irgendwie Leute versuchen zu irgendwie bearbeiten oder so. Einfach dadurch, dass wir eine gesunde, gute Ehe führen. Okay, schon spät. Jesus, wir danken dir für deine Treue, für deine Hingabe, für deine Liebe an uns, Jesus. Danke, dass du echt der perfekte Ehemann für uns bist, Jesus, der perfekte Mann für die Brautgemeinde, Jesus. Und wir wollen, dass dein Wesen in uns Gestalt gewinnt, dass unsere Beziehungen diese Qualität haben, Jesus. Diese Qualität. Wir wünschen uns, dass unsere Hingabe an unsere Geschwister und auch an unsere, ja, auch an Fremde, an Gefangene, an, aber auch in unseren Ehen, Jesus, dass diese Hingabe wirklich wieder deine Liebe widerspiegelt. Dass in allem wir uns als deine Jünger, als deine Kinder erweisen. Dass dein Name verherrlicht wird durch unser Leben. Dass du dich nicht schämen musst, wenn Leute uns als Christen erkennen, sondern dass du wirklich verherrlicht wirst durch unser Leben, Jesus, durch die Liebe, die du uns geschenkt hast, auf so reichhaltige Weise, Jesus. Und da, wo es uns an Liebe mangelt, erfülle du unsere Herzen. Gieße du die Liebe, deine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen aus, Jesus. Wir brauchen das immer wieder neu, damit wir treu sind, auch in schweren Zeiten, damit wir vergeben können, damit wir Sünde bekennen können und umkehren können, damit wir aufhören zu streiten und rechthaberisch zu sein, damit wir ja frei werden, uns selbst zu dienen und uns selbst durchzusetzen, sondern dass wir uns hingeben können, uns unterordnen können und loslassen können und einfach füreinander da sein können und darin einfach deinen Segen erfahren und erleben. Segne du uns dazu, Herr. Segne die ganze Gemeinde dafür, Herr. Amen.